Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heizen, als gäbe es kein Morgen mehr, das dürfte schwierig werden im kommenden Herbst und Winter. Zum einen, weil es an Gas fehlt und zum anderen, weil das vorhandene Gas sehr teuer wird. Wahrscheinlich reicht es dann nicht, ein bisschen kürzer zu duschen. Die Verantwortung und die Möglichkeiten des Staates hat die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung untersucht. Katja Rietzler ist eine der Autorinnen der Studie. Sie leitet das Referat Steuer- und Finanzpolitik des Institutes für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Schönen guten Morgen, Frau Rietzler.
Ja, guten Morgen, Frau Welti.
30 Milliarden Euro gibt der Staat aus in Form der ersten beiden sogenannten Entlastungspakete. Ist das Geld da gut angelegt?
Im Großen und Ganzen, also 30 Milliarden sind 0,8% des Bruttoinlandsprodukts für dieses Jahr. Das ist schon mal ganz schön massiv. Und man kann auch sagen, dass es im Großen und Ganzen sozial ausgewogen ist. Also etwa 2/3 der Maßnahmen sind doch sehr stark progressiv, wirken also sehr stark am unteren Ende der Einkommensverteilung.
Was wirkt denn da gut?
Also beispielsweise diese ganzen Zahlungen für Transferbezieher, Heizkostenzuschuss, aber auch die vorzeitige Abschaffung der EEG-Umlage wirkt sehr stark am unteren Ende und so und auch der Kinderbonus und die Energiepreispauschale. Und das zusammen sind eben in den anteilig 2/3 des Volumens.
Und was wirkt nicht so gut?
Was wirkt nicht so gut? Also zum einen diese steuerlichen Maßnahmen, die Anhebung der Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer ist jetzt aber vom Volumen her nicht so viel, ist auch erst eigentlich wirkt hauptsächlich auch im kommenden Jahr erst. Der Arbeitnehmerpauschbetrag, diese Anhebung, Wirkungen steigen eben mit zunehmendem Einkommen. Das heißt, da profitieren Leute, die im Bereich Spitzensteuersatz sind, stärker als am unteren Ende.
Und die vielleicht und natürlich bekannteste Maßnahme, nämlich der Tankrabatt, der sogenannte?
Genau, den haben wir ja auch in der Anhörung im Bundestag kritisiert als einerseits wenig verteilungsgerecht, weil der natürlich auch Besserverdienenden, wie über also viele Haushalte am unteren Ende der Einkommensverteilung haben ja überhaupt kein Auto und am oberen Ende werden halt auch größere Autos mit höherem Verbrauch gefahren. Auch Pendler mit höherem Einkommen haben weitere Pendelstrecken als Pendler mit geringerem Einkommen. Also da kann man schon sagen, das ist verteilungspolitisch nicht zielgenau. Und es hat eben auch noch den ganz großen Nachteil, dass es die Lenkungswirkung der CO2-Bepreisung konterkariert.
Sie
also
haben
klimapolitisch
auch
zu kritisieren.
Ja. Sie haben auch ausgerechnet, welche Personengruppen um wie viel entlastet wurden. Wer profitiert denn besonders und vor allem sind es die, die es besonders brauchen?
Im Großen und Ganzen ja. Wir haben jetzt gesehen, dass der Anteil der Entlastung an der Belastung doch am unteren Ende tendenziell höher ist als am oberen Ende. Aber wir haben natürlich auch eine große Lücke da. Das sind insbesondere Rentner, die gerade oberhalb von solchen Bedürftigkeitsgrenzen sind, die halt kein Wohngeld mehr bekommen oder die das aber auch nicht beantragt haben. Die gehen leer aus und werden kaum entlastet. Und da müsste man auch nochmal nachsteuern.
Die Forderungen an den Staat sind vielfältig. Welche Lehren können wir aus den bisherigen Maßnahmen ziehen?
Also erstmal haben wir ja schon mal da ganz gut was geschafft und man muss auch sagen, es ist auch phänomenal schnell gegangen. Diese Pakete sind innerhalb von einem Monat im Februar und März beschlossen worden und jetzt ist das alles schon durch die Gesetzgebung durch. Die Maßnahmen, also die größte Einzelmaßnahme steht uns ja jetzt im September erst noch bevor, nämlich die Energiepreispauschale, die wird im September ausgezahlt. Das gibt ja dann auch nochmal eine spürbare Entlastung. Ja, also ich denke, man muss sich eben an solchen Kriterien orientieren, wie progressiv ist, also wie stark entlastet das eben gerade Menschen mit geringem Einkommen. Das ist ein wichtiges Argument. Das darf Lenkungswirkung von Preisen für die Klimawende nicht beeinträchtigen. Und ja, es wäre natürlich auch gut, wenn man möglichst wenig mit der Gießkanne unterwegs ist. Aber da gibt es halt auch einen Gegensatz zwischen Schnelligkeit und Zielgenauigkeit.
Weniger Gießkanne würde ja auch meistens mehr Bürokratie bedeuten. Wie kann man
Ganz
dieses
genau.
Problem denn lösen?
Ich glaube, kurzfristig ist das schwierig. In der längeren Frist kann ich auch nur da nochmal betonen, dass wir halt auch bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sehr schnell vorankommen müssen. Also wir sind jetzt in einer Situation, wo wir an allen Fronten ganz große Schritte machen müssen, weil wir in der Vergangenheit eben zu viel versäumt haben.
Tatsächlich sind höhere Preise auch ein Anreiz zum Sparen, was wiederum dem Klima gut tut. Da macht es nicht so viel Sinn, Preise deckeln zu wollen, oder?
Es ist richtig, dass wir auf jeden Fall auch gerade im Hinblick auf den Winter die Lenkungswirkung nicht konterkarieren dürfen. Wir brauchen klare Preissignale, die auch zum Sparen anregen. Und ich glaube, da ist durchaus noch viel zu holen. Und da müssen eben auch die privaten Haushalte ihren Anteil leisten. Man muss das halt einerseits diese Lenkungswirkung nicht konterkarieren, andererseits insbesondere Menschen mit geringem Einkommen abfedern. Und also aus unserem Hause kam ja auch ein Vorschlag für einen Gaspreisdeckel, der wäre aber auch dann gedeckelt. Also über das sowas kann man nachdenken, dass nur ein knapper Grundverbrauch diesem gedeckelten Preis unterliegt, aber nicht der Gesamtverbrauch.
Also das wäre dann der Spagat, mit dem man beide Bereiche abdecken würde. Also der Anreiz zum Sparen durch höhere Preise, aber so eine Grundversorgung, die einfach dann gedeckelt ist.
Das wäre eine Variante, die man machen könnte, weil wir ja auch sehen, dass also gerade beim Gas ist einfach noch ganz viel an Preissteigerungen in der Pipeline. Das ist nochmal eine Belastung, die und wir haben knapp 20 Millionen Haushalte, die mit Gas heizen. Auf die kommt da noch einiges zu und da könnte man eingreifen. Wichtig ist eben, dass man es nicht so macht wie beim Tankrabatt, dass also jede verbrauchte Kilowattstunde subventioniert wird, sondern wenn man da eingreift, dass es eben auch vom Verbrauch her gedeckelt ist, sodass weiterhin ein Anreiz zum Sparen auch besteht. Also ohne Einsparungen wird es nicht gehen. Wir brauchen die Einsparungen auch der Haushalte.
Finanzexpertin Katja Rietzler von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung über mögliche und sinnvolle Entlastungen in der kommenden Heizperiode. Frau Rietzler, haben Sie herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.